Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Lieber Friedrich, du bist der Verantwortliche des Projekts Relief and Reconciliation for Syria, einem Friedens- und Versöhnungsprojekt an der libanesisch-syrischen Grenze auf der libanesischen Seite. Wir möchten mit dir über die Situation und Entwicklung im Libanon sprechen und auch ganz kurz über die aktuellen Ereignisse in Syrien. Und eins gehört ja auch zum anderen. Welchen Anteil haben die Religionsgemeinschaften am derzeit desaströsen Zustand des libanesischen Staates?
Religionsgemeinschaften im Libanon spielen ja eine konstitutive Rolle für den Staat. Ich meine, der Staat Libanon wurde während der französischen Mandatszeit ja bewusst für die Christen gegründet, damit es einen christlichen Staat gibt, vor allem für die maronitische Gemeinschaft. Sehr zum Ärger der griechisch-orthodoxen wurden die wesentlichen orthodoxen Landstriche nicht in den Libanon einbezogen, vor allem das war die Nasara in Syrien. Aber daneben gibt es insgesamt 16 anerkannte Religionsgemeinschaften. Das heißt, es ist eine große Vielfalt im Land. Und natürlich haben die Christen, die bis zum libanesischen Bürgerkrieg noch 2/3 der Mandate stellten im libanesischen Parlament, einen großen Anteil, auch wenn sie nicht mehr den Großteil der Bevölkerung stellen. Also es ist schon seit Gründung des Libanons der Fall, dass die Christen weniger als die Hälfte des Landes ausmachen, heute vielleicht noch 1/3, aber dennoch bis zum Bürgerkrieg 2/3 der Parlamentarier stellten und den Präsidenten und den Armeechef. Seit dem Bürgerkrieg, der Kompromiss von Taif besagte, dass es nur noch die Hälfte der Mandate im Parlament sind. Das heißt, die Religionsgemeinschaften sind konstitutiv und natürlich diese Form des, wie man sagt, sektiererischen Staates, des Konfessionsstaates, ist natürlich sehr problematisch, auch für jede politische Reform. Vor allem, da die Religionsgemeinschaften halt fest an die Zahl der Mandate in jeder Region gebunden sind, in der ersten Kammer des Parlamentes. Es gab den Vorschlag zum Ende des Bürgerkriegs, das Taif-Abkommen sieht eigentlich vor, dass die erste Kammer konfessionsungebunden sein soll, und die Religionsgemeinschaften in einer zweiten Kammer, in einer Form von Senat, repräsentiert werden soll, der dann bei wichtigen Entscheidungen vielleicht ein Vetorecht haben soll, aber ansonsten nicht in das Tagesgeschehen eingreift. Das wäre eigentlich eine gelungene Lösung, weil es würde die eigentliche politische Macht von der Konfessionszugehörigkeit ein wenig entkoppeln.
Wie könnten diese Religionsgemeinschaften eine positive Rolle für einen besseren Libanon spielen?
Das größte Problem im Libanon heute ist, dass die ehemaligen Warlords, das heißt die Milizenführer des Bürgerkrieges, auch heute noch ihre Religionsgemeinschaften in der Politik vertreten, zum großen Teil. Die größte christliche Partei wird weitergeführt von Jaja, dem Führer der christlichen Miliz. Der Führer der Amal-Bewegung ist weiter seit 30 Jahren jetzt schon Parlamentspräsident für die schiitische Gemeinschaft. Lediglich die Sunniten wurden nicht von den Führern des Bürgerkrieges repräsentiert, da die Führer der sunnitischen Parteien im Bürgerkrieg hauptsächlich palästinensische Kämpfer waren, die zum Ende des Bürgerkriegs nach Tunis ausgeschifft wurden. Und das war hauptsächlich Yasser Arafat selbst. Das heißt, die sunnitischen Parteien sind weniger vom Bürgerkrieg geprägt als die christlichen, drusischen oder schiitischen. Und diese Tatsache, dass die alten Milizenführer weiter die politische Macht ausüben durch ein System von Klientelismus und Patronage. Da wird viel Geld dem Staat entnommen, wo immer man kann, und dann tröpfchenweise an die eigene Gemeinschaft weitergegeben. Das ist also quasi eine große Pyramide, wo Geld und Sozialleistungen von den alten Milizenführern nach unten weitergereicht werden, und insofern sichert sich ihre Macht. Dort liegt das eigentliche Problem. Es liegt nicht daran, dass die Religionsgemeinschaft tragend sind für das Land. Die Religionsgemeinschaften und die Religionsvertreter spielen eher eine untergeordnete Rolle in der Verteilung der politischen Macht. Die Religionsvertreter können und müssen allerdings eine wichtige Rolle spielen für die Stabilisierung und für die Reform des Landes. Das heißt, wenn die Religionsvertreter sich darauf einigen könnten, dass zum Beispiel das politische Mandat von der Religionszugehörigkeit entkoppelt werden soll, dann wäre das ein großer Schritt. Aber man darf das Kind hier nicht mit dem Bade ausschütten, insofern als die Religionsgemeinschaften schon auch ein wesentlicher Teil der Identität der libanesischen Bürgerinnen und Bürger sind und als solche auch nicht komplett ignoriert werden können. Dementsprechend wäre das Modell einer zweiten Kammer, wo die Religionsvertreter, die Gemeinschaften als solche vertreten sind, wahrscheinlich die beste Lösung. Diese Lösung wurde allerdings ganz bewusst von den Milizenführern verhindert. Der einzige Teil des Waffenstillstandsabkommens von Taif, der nicht umgesetzt wurde, ist eben diese Vorschrift, dass es einen Senat geben soll.
Wie wirkt sich die derzeitige Situation, die veränderte Situation in Syrien auf den Libanon aus, insbesondere auch auf die Situation der geflüchteten Syrer im Libanon?
Zur Frage, wie sich die Situation in Syrien auf den Libanon auswirkt, gibt es viel zu sagen. Die neue Situation in Syrien wird sich sehr positiv auf den Libanon auswirken und hat sich bereits positiv ausgeübt. Ich habe seit Jahren gesagt, dass sich im Libanon nichts wirklich strukturell verändern wird, solange Bashar al-Assad an der Macht bleibt. Seitdem er am 8. Dezember 2024 gefallen ist, hat sich auch die Situation im Libanon entriegelt. Das heißt, endlich war es möglich, einen Präsidenten zu wählen und jetzt auch einen neuen Regierungschef, einen Premierminister. Und endlich wird es jetzt eine Reformregierung geben, die nicht nur den Status quo des Proporzes zwischen den Religionsgemeinschaften widerspiegelt, sondern tatsächlich ein ambitioniertes Arbeitsprogramm auflegen wird. Das ist der erste positive Einfluss, weil die Parteien des Libanons waren bis zum Sturz von Assad geprägt. Die Hauptlinie, Trennungslinie der Parteien im Libanon war, ob sie mit dem Regime Assad waren oder gegen das Regime Assad. Und dieser Riegel ist jetzt endlich entfernt worden. Es wird sich zudem auch sehr positiv auswirken, dass viele der syrischen Geflüchteten zurückkehren und zurückkehren wollen. Ich kann von unserer Erfahrung sagen, wir haben bereits eine Umfrage jetzt gleich zu Beginn Januar unter unseren Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Ungefähr 10% sind bereits zurückgekehrt, aber weit mehr als die Hälfte wollen zurückkehren, sind auch schon einmal hin und zurück gefahren nach Syrien, mussten aber feststellen, beziehungsweise das wussten sie auch schon, dass ihre Häuser nicht mehr existieren. Das heißt, drei Viertel unserer Schülerinnen und Schüler haben kein Haus mehr oder deren Haus ist in Ruinen. Das heißt, es ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass den syrischen Geflüchteten bei der Rückkehr und beim Wiederaufbau ihrer Häuser geholfen wird. Das ist fundamental, um den Libanon zu entlasten und auch Europa zu entlasten und um den Syrerinnen und Syrern die Möglichkeit zu geben, zurückzukehren.
Was könnt ihr als NGO, aber auch als Gemeinschaft im Geiste Pater Paolos in dieser Situation beitragen? Zur Situation im Libanon, aber auch zur Situation in Syrien.
Für uns als NGO ist das ein ganz besonderer Moment. Wir sind jetzt seit mehr als einer Woche hier in Syrien auf dem Terrain und versuchen, die Grundlagen für unsere Arbeit hier zu legen. Gestern waren wir in Qusair an der Grenze zum Libanon. Wir mussten von Homs hier hinfahren. Qusair ist die Stadt, aus der die meisten der Geflüchteten im Libanon kommen, denen wir in den letzten 12 Jahren gedient haben. 60.000, hauptsächlich Sunniten, wurden 2013 von der Hisbollah und vom syrischen Regime aus Qusair vertrieben oder getötet. Das war die größte ethnische Säuberung im Land. Und die Stadt, die wir gestern besucht haben, gleicht auch heute noch eine Geisterstadt. 80% der Stadt ist zerstört. Aber wir sind gestern zusammen mit einigen unserer Schülerinnen und Schülern, einige unserer ehemaligen Schülerinnen und Schüler, zurückgekehrt. Es war sehr emotional. Mehrere Dutzend unserer Ehemaligen waren dabei beim Treffen. Und wir hoffen, dass wir jetzt in Qusair ein Zentrum eröffnen können, ein neues Friedenszentrum, weil es ist eine ganz wichtige Rolle, die wir hier spielen können, dass wir den Familien, die im Libanon Zuflucht gesucht haben, jetzt bei der Rückkehr helfen können. Das heißt, Relief and Reconciliation heißt jetzt auch Return and Rebuild. Und wir hoffen sehr, dass wir Mittel erhalten können, damit wir den Familien eine Zukunft bieten und dann gleichzeitig weiter an der interreligiösen Friedensarbeit arbeiten. In Qusair ist es sehr wichtig, weil es ist eine gemischte Stadt. Eine sunnitische Mehrheit lebt zusammen mit einer schiitischen Minderheit und auch mit Christen, hauptsächlich griechisch-katholischen Christen und Alawiten. Das heißt, es ist eine große Vielfalt und es gab sehr ernste Spannungen aufgrund der ethnischen Säuberung durch das Assad-Regime. Ist natürlich noch sehr viel Hass und sehr viel Wunsch nach Rache auch vorhanden unter den Leuten, sehr viel Wut. Man kennt sich, man weiß, wer die eigene Tochter, den eigenen Sohn getötet hat. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass jetzt interreligiöse Friedensarbeit dort voranschreitet. Und wir sind in Kontakt bereits mit dem Pfarrer und mit verschiedenen Sheikhs in der Stadt, um ein interreligiöses Komitee zu gründen. Ich hoffe, es wird möglich sein. Aber dafür brauchen wir auch Unterstützung aus Europa.
Wie beurteilst du die These des Jesuitenpaters Kairala, dass es im Libanon aufgrund des Sektarismus keine Zivilgesellschaft gibt?
Ich kann die These nicht teilen, dass es im Libanon keine Zivilgesellschaft gibt aufgrund des Sektarismus oder des Konfessionsstaates. Das stimmt so nicht. Es gibt eine sehr lebendige Zivilgesellschaft im Libanon. Wenn es ein Problem des zivilgesellschaftlichen Engagements gibt, dann ist es eher die undifferenzierte Unterstützung der Zivilgesellschaft durch Europa oder durch andere westliche Botschaften. Das mag widersprüchlich klingen, weil natürlich braucht das Land Unterstützung. Aber wir haben oft beobachtet, dieses Phänomen der sogenannten Fake Civil Society, also der nur scheinbaren Zivilgesellschaft, NGOs, die es nur deswegen gibt, weil es einen Grant von einer westlichen Botschaft gibt. Es ist wirklich ein Standardmodell. Das heißt, die meisten Botschaftsgelder, die meisten Entwicklungsgelder im Libanon gehen an NGOs, die überhaupt keine soziale Basis haben, die einfach nur bestehen, um internationale Gelder abzugreifen und deren Leiter meistens alle von einer reichen Familie des Landes stammen. Und selbst UN-Gelder gehen vor allem in diese Kanäle. Es gibt ein Beispiel einer NGO bei uns im Norden. Das ist die Familie des ehemaligen Präsidenten des Landes. Der gesamte Vorstand hat denselben Nachnamen. Und die bekommen mehrere Millionen Dollar von UNICEF jedes Jahr überwiesen, um Bildungsarbeit im Norden des Libanons zu leisten. Man kann sicher sein, dass mehr als die Hälfte dieser Gelder als Gehälter in die Taschen der Präsidentenfamilie geht. Und da gibt es dutzende Beispiele. Das ist das größte Problem. Das heißt, die indifferenzierte Gießkannenmentalität, nachdem möglichst nach politischer Opportunität Entwicklungsgelder vergeben werden. dass der Konfessionsstaat die Zivilgesellschaft behindert, sehe ich so nicht. Selbstverständlich hat jede Religionsgemeinschaft auch ihre eigenen Sozialwerke. Das ist ja auch in Deutschland nicht anders, dass es Caritas in der katholischen Kirche gibt, die Diakonie in der evangelischen Kirche. Aber es gibt sehr viele, auch interreligiöse Vereine oder säkulare Vereine, die das Leben der Zivilgesellschaft im Libanon prägen. Und das ist vielleicht die große Ausnahme des Libanons, dass es eine gewisse Freiheit gibt, Vereine zu gründen und Veröffentlichungen zu tätigen. Fast alle Veröffentlichungen der arabischen Welt werden im Libanon verlegt. Das ist schon sehr vielsagend. Das heißt, es ist ein großer Schatz im Libanon, ein großes Potenzial, das durchaus Unterstützung verdient, aber richtige Unterstützung. Das heißt, man muss die NGOs identifizieren, die eine soziale Basis haben, auch ohne internationale Subventionen. Dann wird daraus ein Schub. Und dann kann man auch wirklich den Wechsel begleiten und positive Auswirkungen haben.
Welche Rolle könnten die Inhalte des Papiers von Theologen des Nahen Ostens mit dem Titel »Wir wählen das Leben in Fülle« spielen?
Ich denke, dass die Thesen des Papiers der Theologen aus dem Nahen Osten mit dem Titel »Wir wählen das Leben in Fülle« eine große Rolle für die Zukunft der christlichen Kirchen, aber auch der Zivilgesellschaft im Libanon und in der gesamten Region der Levante spielen kann. Es sind sehr wichtige Thesen und sehr mutige Thesen, durchaus auch in Kritik an den eigenen Religionsgemeinschaften, an den eigenen Kirchen, die zum Teil über sehr viele Finanzmittel verfügen, von dem aber nur sehr wenig bei den Gläubigen vor Ort ankommt. Das heißt, das Thema der Korruption in der Kirche ist ein wichtiges Thema, das dringend angegangen werden muss. Aber auch das Thema der geistigen Erneuerung, quasi aus der ethnozentrischen Kirche herauszutreten in die Universalität des Glaubens an Christus. Ich denke, es ist ein sehr wichtiges Papier, das uns auch in Europa beschäftigen sollte und das ein wichtiger Beitrag zum synodalen Weg von Papst Franziskus ist.
Lieber Friedrich, herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, obwohl ich weiß, dass du im Augenblick sehr innerlich und äußerlich beschäftigt bist mit dem, was sich hier in Syrien tut, an Gefahren, aber auch an Möglichkeiten für die Menschen, die dir seit so vielen Jahren am Herzen liegen. Herzlichen Dank und auf bald. Danke.